So, ich mache es jetzt mal leiser. Also wir hören hier im Hintergrund Béla Bartók, der wunderbare Mandarin. Und heute jetzt im Studio Felicia Herrschaft und außerdem eben von der Jungen Deutschen Philharmonie Florian Sebald aus dem Vorstand, Birgit Arschatz und Sonja Epping. Und von Thomson sind da Lars Kempin und Christoph Trattberger. Okay, also man kann jetzt auch kurz mal testen und kurz Hallo sagen.
Hallo.
Hallo. Also wir wollen heute über die Junge Deutsche Philharmonie sprechen, weil dieses Orchester eben eines ist, wie auch hier gesagt wird, es ist keines von der Stange, es sind 100 Musikerinnen und Musiker, die sich jeweils neu zusammenfinden. Und genau über diese Art, wie dieses Orchester organisiert wird, wollen wir hier sprechen. Worin zeichnet sich dieses Orchester aus, dass es nun insgesamt, also seit 30 Jahren gibt, das basisdemokratisch gegründet wurde? Und Florian Sebald, du bist jetzt seit ungefähr 2002 dabei. Das heißt, was heißt es als Musiker, in den Vorstand eines Orchesters zu kommen?
Naja, das heißt in diesem ganz konkreten Falle, dass man alle Möglichkeiten hat, das Eingriff in das gesamte Orchesterleben zu nehmen. Das heißt, man ist, Sie haben das ja eben schon gesagt, wir sind basisdemokratisch organisiert. Das heißt, das höchste Gremium ist das Orchester selbst mit der Vollversammlung und wählt daraus den Vorstand. Und dieser Vorstand fällt sozusagen zusammen mit dem Geschäftsführer die alltäglichen Entscheidungen. Das heißt, alles das, was die Junge Deutsche Philharmonie im Leben ausmacht, also im Konzertleben, in der Planung, sozusagen im sämtlichen Drumherum, bestimmt man als Vorstand mit. Und das ist natürlich mehr, als man später als aktiver Musiker jemals machen wird. Da hat man als Vorstand, vertritt man natürlich da auch das Orchester, man hat überhaupt keinen Eingriff oder keinen Bezug zur Programmgestaltung, selbstverständlich nicht zu den Konzertorten, zu den Tourneen, zu den Dirigenten, überhaupt nicht. Das ist all das, was man hier als Vorstand machen kann. Und das ist natürlich wirklich eine enorme Herausforderung, aber auch eine Wahnsinnschance, natürlich da Einfluss nehmen zu können.
Ja, das heißt, man überlegt sich immer noch zusammen, wen lädt man ein? Was sind denn jetzt gerade die interessanten Dirigenten oder welches Programm wählt man? Ist es immer noch das Programm von Mozart bis Boulez oder hat sich da in der Zwischenzeit etwas verändert, in den letzten 30 Jahren?
Verändert hat sich sicherlich was. Es sind 30 Jahre vergangen. Also ich meine, klar, wir gehen, die Studenten, die jetzt in der Jungen Deutschen Philharmonie sind, gehen mit einem anderen Geist in dieses Orchester. Das ist ja völlig logisch. Ich meine, herrscht ein anderer Zeitgeist in Deutschland als jetzt. Das heißt nicht, dass sich die Ideale verändert hätten oder also die Ideale der Einzelnen, auch nicht die Ideale des gesamten Orchesters, aber natürlich ist man anders. Und insofern haben sich wahrscheinlich auch die Programme verändert. Aber wir bemühen uns, weil auch das natürlich der entscheidende Punkt ist, der Jungen Deutschen Philharmonie sehr variabel zu sein. Und dann natürlich sowohl Boulez, wie Sie sagen, oder meinetwegen jetzt, wie wir es gerade in der Sommerarbeitsphase hatten, zwei neue Stücke von Herrn Oetwisch reinzunehmen. Genauso wie auch jetzt meinetwegen eine Haydn-Symphonie, eine Bruckner-Symphonie oder wie wir es jetzt im März tun werden, Matthäus-Passion zu spielen. Also wir sind sehr, sehr breit gefächert und bemühen uns auch sehr breit gefächert zu sein und sozusagen ein wirklich breites Spektrum optimal abzudecken.
Vielleicht, Sonja Ebbing, vielleicht wäre es ja tatsächlich auch quietscht ein bisschen.
Nur das Mikrofon. Aber nicht meine Knochen.
Aber ich kann wirklich noch ein bisschen näher da rangehen. Ja, aus der Perspektive der Geschäftsführung. Die Orchesterlandschaft in Deutschland ist ja eine der breitesten, die man überhaupt weltweit finden kann, mit auch den meisten Opern weltweit. Das heißt, man hat ja eigentlich ein großes Angebot und an Möglichkeiten, auch mit einem jungen Orchester sich zu etablieren. Trotzdem wäre die Frage, welche Marktmechanismen wirken sozusagen auf so ein Orchester ein? Was muss man tun, damit man präsent ist, das Orchester sozusagen am Laufen hält und ein spannendes Programm ermöglicht?
Ja, da spielen gerade bei der Jungen Deutschen Philharmonie natürlich viele Faktoren mit rein. Wir haben natürlich diesen Bonus Jugendorchester, aber stehen dadurch, dass es alles Musiker in der Ausbildung befindliche Musikstudenten sind, wirklich an der Schwelle zur Professionalität und messen uns da eben auch mit dem professionellen Orchesterbetrieb in der deutschen Orchester- und Konzertszene und sind da natürlich dann auch denselben Mechanismen unterworfen. Das heißt, welcher Konzertsaal oder welcher Agent oder welcher Veranstalter möchte ein Konzert mit uns veranstalten, wer zahlt dafür was, welche Programme kommen an. Also das bedingt natürlich auch immer viel die programmgestalterische Arbeit zum Teil. Also das ist so, dass man sich natürlich was ausdenkt, dass wir zusammen mit dem Vorstand und es gibt noch ein zweites Gremium, den Programmausschuss, diese Programme und Programmideen entwickeln und uns eben auch überlegen, mit wem wir arbeiten wollen. Und das Ganze wird natürlich dann im Umfeld, in der Zusammenarbeit mit den Dirigenten, mit den Veranstaltern immer noch mal ein bisschen umdiskutiert, umgeformt. Also da spielen so einfache Sachen eine Rolle, wie wenn wir in Köln spielen wollen und eine Woche vorher war jetzt gerade Schostakowitsch 7, dann können wir natürlich nicht auch mit Schostakowitsch 7 ankommen. Und dann muss man eventuell Ideen wieder überdenken und sich was anderes überlegen. Das betrifft aber dann eigentlich immer die Bereiche, wo wir auch relativ flexibel sind. Den Anteil, den wir an neuer Musik mitbringen, was auch unser großer Anspruch ist, den bestimmen wir zum großen Teil dann schon auch immer selber. Und das ist dann unsere Vorgabe und der Rest entwickelt sich meistens drumherum.
Ja. Das heißt, vielleicht spielen wir jetzt erst nochmal eines der Stücke, die hier ausgewählt wurden von Birgit Arschatz. Birgit Arschatz hat auch den Katalog 20 Jahre junge Philharmonie, deutsche Philharmonie mit herausgegeben. In diesem Katalog, könnte man sagen, gibt es eben tatsächlich einige sehr spannende Gespräche, eben der ersten, also wo beschrieben wird, die Lust des Orchesterspiels. Hey! Das Organisationsprinzip aus der Sicht ehemaliger Mitglieder. Carsten Witt zum Beispiel auch im Gespräch mit Gerhard Rode. Haben Sie die denn alle noch erlebt oder waren es aufgezeichnete Gespräche?
Nee, erlebt nicht alle. Die sind ja auch noch relativ jung, dem Orchester auch sehr verbunden. Natürlich habe ich nicht alle Gespräche, Interviews selber durchgeführt, aber im Prinzip überlegt, wer ist dem Orchester sehr verbunden, sehr nahestehend und welche Positionen sind unterschiedlich. Also es sollte eigentlich so die Vielschichtigkeit des Orchesters in diesem Buch auch rüberkommen.
Ja, das heißt, Carsten Witte ist einer der Mitgründer.
Carsten Witte ist einer der Mitgründer des Orchesters, der diese Idee geboren hat nach dem Bundesjugendorchester, quasi eine Alternative, ein Orchester zu gründen, das sich selber verwaltet und über alle Belange des Orchesters nicht bestimmt.
Ja.
Also einer der Gründungsväter sozusagen.
Ja, und für Carsten Witt bilden dann zum Beispiel die jungen Musiker in den etablierten Orchestern sozusagen Inseln, auf denen sie dann in kammermusikalischen Formationen die Musik spielen, die im philharmonischen Alltag nicht erklingt. Also Kompositionen der Gegenwart, alte Musik, Raritäten, Musik für seltene und extravagante Besetzungen. Doch ist dies nicht auch eine Flucht aus eben diesem philharmonischen Alltag, der sich eigentlich zu verändern hätte? Ja, was sagt also eigentlich der Musiker, dass man meint, also es gibt da anscheinend diesen Widerspruch, dass man auf der einen Seite Orchestermusiker hat, die viel Erfahrung haben über eine lange Spielzeit, in dem Sinne in Orchestern, und die haben dann auch ein gewisses Engagement und Erfahrung, die sie mitbringen, dass junge Musiker, also eine Erfahrung, die junge Musiker in dem Sinne wahrscheinlich noch gar nicht haben können. Das, was man denen unterstellt, ist eben tatsächlich diese Energie, Engagement und so weiter, was ein ausgelaugter Orchestermusiker irgendwann nicht mehr in der Lage ist zu produzieren. Aber da scheint es Gegenbeispiel zu geben. Und die Frage ist wirklich, stimmt dieses Bild?
Sie meinen das Bild der sozusagen alten Ausgelaugten, der neuen Frischen?
Ja.
Naja, sicherlich, das wird es seit jedem Berufsfeld auch so geben. Also, dass es ein paar alte Hasen gibt, die irgendwie die Pensionierung herbeisehen und dass die jungen, frischen und hungrig sind. Aber das, ja, ich würde denken, dass die junge Deutsche Philharmonie da sicherlich auch einen Beitrag zu liefert, und zwar in absolut positiver Hinsicht. Und man kann natürlich auch alt und ausgelaugt einfach ganz anders sehen, und zwar also wirklich routiniert im positiven Sinne. Denn das kann man der Jungdeutschen Philharmonie sicherlich nicht als Attribut anhängen, und das ist auch eins sozusagen unserer Vorteile, dass wir eben nicht routiniert sind, weder im schlechten noch im guten Sinne. Aber unser Ansinnen ist sozusagen, den Geist der Jungdeutschen in die traditionelle Orchesterlandschaft, wie es ja immer heißt, hinauszutragen. Und sozusagen die Frische und die Motivation, die wir ja, jedes Mal auf jeder Arbeitsphase uns holen, dann später auch in den Orchesteralltag reinzubringen. Und dann sei es eben, weiß ich nicht, mit Kammermusik, mit Gleichgesinnten, aber sei es auch tatsächlich im wirklichen Orchesteralltag, das auch vielleicht auf die Kollegen einzuwirken, die anders denken. Also bei uns ist es, sage ich mal, keine Seltenheit, dass wenn eine Probe eigentlich zu Ende sein müsste, laut Zeitplan, und etwas funktioniert nicht, dass wir sagen, wir möchten gerne diese Stelle noch machen. Wir wollen das jetzt. Das wäre einem traditionellen Orchester generell undenkbar. Einfach aufgrund des Tarifplans.
Ja.
Und wenn man das schafft, dass man sagt, okay, wir machen jetzt noch meinetwegen 5 Minuten länger oder 10 Minuten, aber dafür haben wir es dann im Kasten, dann wenn man das schafft, das in einem Profi-traditionellen Orchester zu erwirken, aufgrund unserer Erfahrung hier in der Jungdeutschen Philharmonie, dann hat man viel erreicht.
Ja, und wie war das? Haben Sie zum Beispiel in der Schule einen guten Lehrer gehabt, der Sie dazu gebracht hat, tatsächlich
Sie meinen
bei der Musik zu bleiben? Also, ja.
Sie meinen jetzt tatsächlich in der Schule?
Ja.
Naja, ich meine, bei mir ist es, ich hatte auch gute Lehrer, das durchaus, aber dass ich jetzt bei der Musik geblieben bin, das liegt erstens an meinen Eltern, sind beides auch Musiker, mein Vater ist auch im Orchester und unterrichtet an der Hochschule, das heißt, ich bin sozusagen vorher bestimmt prädestiniert, da irgendwie einzutauchen. Nichtsdestotrotz, meine beiden kleineren Geschwister, die machen nichts mit Musik direkt. Also das heißt, es ist jetzt nicht sozusagen die notwendige Folge, aber für mich waren entscheidende Punkte sehr, sehr wichtig, dass ich dann Musik studieren wollte, und das ein Punkt davon war damals zur Jugendzeit das Landesjugendorchester. Und ein anderer Punkt, dabei zu bleiben, ist die Junge Deutsche Philharmonie. Tatsächlich.
Okay, also bevor wir jetzt Heiner Goebbels gleich hören, vielleicht noch kurz auch eine Frage an euch. Welche Musik interessiert euch oder was hat euch interessiert, also von W.G. Thompson euch an die Deutsche Junge Philharmonie zu wenden, um für dieses junge Orchester eine Kampagne zu entwickeln?
Es sind ja gleich mehrere Fragen auf einmal. Erstmal Krümelkacken, Entschuldigung, aber wir heißen J. Walter Thompson, J. Walter Thompson.
Ah, okay, J. Walter Thompson. Okay, ja. Okay,
zustimmendes
Nicken, nein.
Genau, ich höre eigentlich fast nur Volksmusik, das am liebsten. Da bin ich auch durch meine Eltern geprägt. Nee. Also ich höre eigentlich ein großes Spektrum. Sehr viel Popmusik, ich mache auch selber Musik, aber so Gitarrenmusik, die dann sehr laut ist und rockig ist. Sag ich mal, von Pop bis Hardcore. So alles eigentlich querbeet. Und bin auch immer daran interessiert, mal was Neues zu hören. Deswegen, also ich bin großer Musikfan. Unsere Motivation, da einzusteigen, also für Agenturen gibt es eigentlich immer zwei Möglichkeiten. Entweder man wird reich mit den Kunden, die man hat. Die zahlen wirklich viel Geld dafür, was man macht, aber schränken einen natürlich auch entsprechend ein. Die haben ganz klare Vorgaben, was sie haben wollen. Oder man wird als Agentur berühmt. Und das ist schön, da kann man Preise gewinnen und kann auch kreativ mal das rüberbringen, was man eigentlich denkt, wie Kommunikation heutzutage funktionieren sollte. Und das war jetzt die Motivation bei der Jungen Deutschen Philharmonie. Und dann, wie gesagt, kann man zwei Sachen zusammen. Erstens die Musik, das ist ein spannendes Neuland für mich gewesen oder für die meisten von uns in der Agentur. Und dann die Möglichkeit, da kreativ richtig sich mal auszutoben.
Also aus kreativer Hinsicht kann man natürlich noch sagen, es gibt bei bestehenden Kampagnen für klassische Orchester, die man im Land sieht, nichts, was raussticht. Also es gibt keinerlei Trendschärfe. Man sieht Instrumente, ältere Herren, die den Taktstock halten. Das meiste ist dunkelblau gedeckt gehalten. Es gibt immer mal Termine, die einem nicht so wirklich auffallen. Uns hat eben interessiert, mal was anderes zu machen, weil wir eben hier auch ein Orchester haben, das woanders herkommt und irgendwie deutlich herausstreicht, auch im Namen schon, was es denn sein will, was es tun will und machen will. Und deshalb haben wir auch versucht, mal eine etwas andere Kampagne zu machen. Also weg von klassischen gedeckten Farben und ja, ruhig mal ein bisschen schärfer.
Und welche Musik hören Sie gerne?
Elektronische Musik und alles mit Gitarren.
Ja.
So weit, so gut.
Okay, dann hören wir jetzt Heiner Goebbels.
Thank you.
Also das war jetzt von Heiner Goebbels, also Surrogate Cities. Also die Frage ist, wann hat denn Heiner Goebbels mit der Jungen Deutschen Philharmonie zusammengearbeitet?
Das war im Jahre 1994 und zwar war der Anlass, dass die Stadt Frankfurt 1200-jähriges Jubiläum hatte und Heiner Goebbels beauftragt wurde, eine Komposition für die Junge Deutsche Philharmonie zu schreiben.
Ah ja, das war tatsächlich auch direkt für das Orchester.
Das war direkt für das Orchester, wurde finanziell unterstützt von der Stadt Frankfurt.
Das ist ja wunderbar. Okay, dann sprechen wir jetzt weiter. Wir haben ja kurz schon darüber gesprochen, oder das angedeutet, jetzt sitzen ja unterschiedliche Gruppen, jetzt gerade in der Musikpause wurde über Heino gesprochen, das hätte ich eigentlich einblenden sollen, auf jeden Fall, die Frage ist ja, wie läuft diese Auseinandersetzung mit elektronischer Musik, hier gibt es von diesem einen Dirigenten Peter Edwisch. Ein Kommentar, und zwar Synthesizer-Schlagzeug. Erst kam das mittelalterliche Instrumentarium, dann das 17. Jahrhundert, die Epoche der Streicher, dann am Ende des 19. Jahrhunderts die Epoche der Blechbläser. Die Bassklarinette und die Flöte sind in ihrer Entwicklung längst noch nicht abgeschlossen. Bisher hat das Orchester diese neuen Gruppen immer natürlich integriert. Das Orchester bestand aus den Streichern, der Wagnerschen Blechkorpus ist ein Teil des Orchesters geworden, die Holzbläser sind ein Teil geworden. Beim Schlagzeug ist es schon fraglich. Einige Orchester akzeptieren es, mehrere Schlagzeuger zu haben, aber das hat sich noch nicht durchgesetzt. Und die Elektronik wird von diesen Orchestern nicht mehr aufgenommen. Das zeigt, dass diese Orchesterform nichts mehr aufnehmen kann. Wir haben fantastische elektronische Klänge, die überall in der Pop- und Unterhaltungsmusik verwendet werden, aber in unserem Bereich nicht. Solange man so denkt, wirkt sich das auf das ganze Leben, auf die ganze Lebenshaltung aus. Das Orchester ist nur eine Erscheinungsform von all diesen Problemen, die eigentlich eine Generation, eine Epoche betreffen. Und diese Epoche wird jetzt wahrscheinlich zu Ende gehen. Ein jahrtausendlanger Mentalitätsumschwung müsste dann stattfinden. Und dann sagt jemand, wenn ich mir erlauben darf, darauf zurückzukommen, die Popmusik ist auch nur auf kommerzieller Basis aufgebaut. Sie ist wesentlich einfacher strukturiert als moderne klassische Musik. Und dann sagt jemand, Popmusik ist höchst kompliziert. Das kann man nicht pauschalisieren. Und wie würden Sie dann die Tatsache sehen, dass sich die U- und E-Musik so auseinandergelebt haben? Da sagt dann, kann man sagen, das findet man logisch und berechtigt. Aber wie stellt man sich dann als erster Komponist dazu? Und da sagt dann,
Ungarn.
In unserem Jahrhundert ist die andere typische Musik die Popmusik. Was wir machen, das ist ein bürgerlich kulturvernetztes Jahrhundert zu erhalten, genauso wie eine spezielle Bürgerschicht noch weiterlebt, ein Traumleben. Die neue Musik hat den Fehler, dass sie versucht, als Fortsetzung der Kultur des 19. Jahrhunderts weiterzukommen und kämpft dafür, diese Form in dem Sinne zu erhalten, obwohl alle Parameter nicht stimmen. Ja, wie geht man damit um, also dass diese Parameter eigentlich nicht mehr stimmen? Welches, und da könnte man jetzt darüber sprechen, welches Publikum will man eigentlich ansprechen? Und das bezieht sich ja eigentlich dann auf beide Bereiche. Die einen, die das Orchester auf eine andere Art und Weise darstellen wollen und das Orchester, das ja auch eigentlich eine neue Form finden müsste in sich.
Ja, also Herr Edwisch spricht da einen der großen Problempunkte der neuen Musik als solche an. Er zielt so ein bisschen darauf ab, dass sich auch gerade eben die Klangkörper nicht viel weiterentwickelt haben im Instrumentarium seit dem späten 19. Jahrhundert. Ist aber de facto so, dass sich zumindest die Orchester, die sich zu neuer Musik bekennen, die viel neue Musik machen, wie zum Beispiel auch die Rundfunkorchester, wie aber auch wir, natürlich auch mit elektronischem Instrumentarium auskennen. Also die meisten Orchester haben auch sowas im Keller. Klar, es ist niemand speziell dafür ausgebildet. Das ist schon auch noch ein Manko. Also die Elektronik ist kein selbstverständlicher Bestandteil der klassischen Musik und wird auch nicht als selbstverständlicher Bestandteil an den Hochschulen gelehrt, zumindest nicht in Bezug auf klassische Anwendung. Aber gerade Komponisten wie Edwisch und auch viele seiner Kollegen beziehen die Elektronik, Samples, Synthesizer in großem Maße in die Musik mit ein und sie wird auch mehr und mehr aufgeführt. Also die Orchester, die sich dazu bekennen, neue Musik zu machen, werden damit konfrontiert und beschäftigen sich auch damit. Die Problematik, dass sich die neue Musik halt im großen Maße vom Publikum entfernt hat, liegt an dieser ganzen bürgerlichen, also an der ganzen Struktur alles das, was Sie eben in Zitat von Herrn Edwisch vorgetragen haben, natürlich begründet. Und das ist eine uralte Problematik, der wir, so gut es geht, versuchen zu begegnen, um eben auch neue Musik aufs Podium zu bringen. Aber natürlich hat man auch damit das Problem, Säle richtig voll kriegt man damit nicht, aber man versucht es halt immer wieder und versucht es gerade über eben auch so ganz außergewöhnliche Projekte wie Heiner Goebbels und eigentlich auch die Konzerte mit den Edwisch. Es ist schon auch eine große Akzeptanz da mittlerweile. Es hat lange gedauert, aber wir tun zumindest das, was wir dafür tun können, denn junge deutsche Philharmonie verpflichtet nicht nur zu jungen Musikern, sondern auch zu junger Musik.
Ja, vielleicht braucht man einfach mehr Auftragsarbeiten dann an junge Komponisten und Komponistinnen, die dann vielleicht diese Barrieren irgendwie aufheben können.
Ja, auch da beteiligen wir uns so gut es geht eben und soweit es unsere Möglichkeiten erlauben an der wirklichen Vorantreibung auch neuer Musik. Also gerade dieses Jahr haben wir ein Werk bei Jörg Wiedmann in Auftrag gegeben, auch einer der jungen deutschen Komponisten, das wir dann im Sommer uraufführen werden. Also das sind schon wirklich auch Impulse, die man geben kann und die wir uns verpflichtet fühlen auch zu geben und was auch unser ureigenstes Anliegen ist.
Weil Sie das mit den Publikumsschichten eben ansprachen. Wir wollen natürlich möglichst alle Publikumsschichten bei uns im Saal haben. Also natürlich haben wir wie jedes andere Orchester auch Interesse daran, junge Orchester Zuschauer zu bekommen, also ein junges Publikum zu bekommen, weil das werden die Alten der Zukunft sein. Das ist völlig, völlig klar. Aber deswegen wollen wir ja nicht die Alten aus dem Saal rausschweißen.
Aber es sind ja nicht nur, es geht ja da nicht nur um Generationen, sondern eher die Frage, welche kulturelle Orientierung hat man in der Ansprache.
Naja, gut, ich meine, letzten Endes soll jeder reinkommen, der Interesse dran hat. Und da zielt natürlich auch mit die Kampagne drauf an, da werden wir sicherlich gleich noch drauf kommen. Aber es geht ja auch jetzt in Bezug auf die Musik, die wir machen. Sie sagen das eben, junge Menschen machen junge Musik. Da Interesse für zu wecken, und zwar wirklich bei allen Leuten, zu sehen, neue Musik im Radio ist nicht wirklich interessant, aber neue Musik im Konzertsaal ist schlichtweg der Hammer. Das körperliche Erlebnis, was man da allein mit hat. Wir haben Silvester vor einem Jahr hier in Frankfurt Amerique aufgeführt. Das ist ein uraltes Werk, das ist 100 Jahre alt. Die meisten Menschen würden sagen, das ist zeitgenössisch, also es ist schrecklich. Aber sitzt man da im Saal und man hat 21 Schlagzeuger, die mit Sirenen, Rasseln, Riesentrommeln, Pauken, was auch immer da sitzen und ein Wahnsinnsblech, ein riesiges Orchester, also wirklich unglaublich, 150 Mann, die da auf der Bühne sitzen, das springt auf das Publikum über. Das ist ein Wahnsinnssog, der dann kommt. Und diesen Effekt, den wollen wir eigentlich bei jedem Konzert und eigentlich auch wirklich egal mit welcher Musik, aber unter anderem und vor allem auch mit neuer Musik erreichen.
Gibt es denn eigentlich andere Orchester in Deutschland, die dann eigentlich diese Größe erreichen können, also die man durch ein Netzwerk an jungen Musikern hat?
Sie meinen jetzt, um solche Werke aufführen zu können? Naja, ich meine, Amerika ist, weiß das zufällig genau, ein Dreivierteljahr vorher vom Gürznich-Orchester in Köln auch aufgeführt worden mit der gleichen Größe. Das ist dann bei denen wie bei uns natürlich nicht nur aus Stammkräften, sondern da werden viele Aushilfen dann eingekauft. Das macht die Sache sehr teuer und das wiederum lässt solche Werke natürlich nicht unbedingt wirklich immer zumindest in der großen Fassung aufgeführt werden.
Ah ja, okay. Ja, und jetzt, jetzt nochmal, um auf die Kampagne zu kommen. Hier als Hintergrundinformation steht dann, dass die Junge Deutsche Philharmonie ein Sinfonieorchester ist mit elitärem Anspruch. Mhm. Was kann man darunter verstehen?
Also ich glaube erstmal, das zielt darauf ab, dass die Musiker, die dort engagiert sind, ja hochbegabte Musikstudenten sind, also die Besten ihres Jahrgangs. Und sie natürlich auch ein professionelles Ansehen nach außen vertreten wollen, das wurde ja auch schon gesagt. Also sie sind jung, aber sind engagiert und wollen auch wie ein Profi-Orchester wahrgenommen werden. Das können sie auch beanspruchen, weil sie sind es einfach, sind halt wie gesagt die Besten. Und das ist eigentlich das, was damit gemeint ist. Wir reden also jetzt nicht von der Bande, die sich jetzt mal lustig trifft und wir spielen halt mal jetzt ein bisschen zusammen, sondern das ist wirklich mit vollem Ernst und auf sehr, sehr hohem Niveau.
Ja. Stimmt, trifft das ungefähr dann auch zu? Auch?
Das trifft hundertprozentig zu. Ich meine, wir treffen uns ja, um Musik zu machen. Jeder bereitet sich bestmöglichst vor und das, man fängt schon auf einem wahnsinnig hohen Stand an. Klar, wir kommen nicht mit einer Routine von einem Profi-Orchester, wir kommen da nicht gegen an. Ich meine, klar, die machen vielleicht die gleichen Werke wie wir innerhalb von 3-4 Proben und wir machen das in 8 Tagen Proben, Arbeitsphase. Aber das Ergebnis kann sich sicherlich vergleichen lassen mit den wirklich besten Profi-Orchestern und diesen Anspruch haben wir auch. Und nichtsdestotrotz sind wir ganz normale Menschen. Wir sind also nicht elitär im Sinne von abgehoben, sondern vielleicht elitär im Sinne von ausgewählt. Also wir machen ja nur unsere eigenen Probespiele und versuchen da eben tatsächlich die besten Leute rauszufiltern. Und damit wir uns wirklich, wie gesagt, aus den besten Leuten zusammensetzen. Und deswegen gehen wir abends trotzdem gern ein Bier trinken. Oder 2 oder 3.
Pfui.
Oder 4.
Voll elitär. Okay, genau, das sind dann die jungen Wilden, die Jugend fühlen, Klassik hören, mit Herz und Seele und die Droge Klassik mögen. Was versteht man denn unter der Droge Klassik?
Das hast du beschrieben, Lars.
Genau, das war nicht er. Das war nicht.
Also ich glaube, die Droge Klassik ist jetzt ein Versuch, einfach mal die Kernbotschaft, die da auch steht, Klassik mit anderen Augen hören. Darum geht es ja, das wäre einfach ein Weg, um das zu übersetzen. Also ich glaube, es geht darum, dass man halt, wenn man mal angefixt ist, die Musik einfach mal hört und sich in diesem Konzertsaal begibt. Ja, das mal live miterlebt, wie ja schon gesagt wurde, dann ist das so ein multisensorisches Faszinationserlebnis und dann, wie gesagt, dann hat man das auch noch miterlebt und dann könnte ich mir vorstellen, oder so ging es auch uns, das hat man halt so noch nicht gesehen, dass, ja, das beschäftigt einen und das hat auch eine bleibende Wirkung.
Ja.
Also deswegen dieser Vergleich mit der Droge. Also es ist wirklich einfach mal was Neues auszuprobieren und auch was Neues erleben zu dürfen.
Ja, und was sagt der Text da dazu, also zu dieser Beschreibung?
Erstmal wenig. Ich kann das aber nur bestätigen. Ich habe Ende des letzten Jahres das erste Konzert miterlebt. Das war diese Aufführung mit den Oetwasch-Werken, eben, wo er dirigiert hat. Und es ist schon einiges mehr, was da dann in einem passiert, an einem passiert. Ich kannte das so noch nicht und ich werde auch wieder hingehen und zumindest mal bei mir hat diese Kampagne schon mal funktioniert. Ich war dort, ich habe es gehört, ich fand es richtig klasse. Also da hat der Herr Campin hier absolute Nagel auf den Kopf getroffen.
Ja, dann wäre auch eine Frage, wie wirkt denn Werbung? Also woher weiß man, wie Werbung wirkt? Und wenn man Werbung macht?
Wirkt, wenn sie wahrgenommen wird. Ist sie beliebig, wird sie nicht wahrgenommen. Das heißt, in dem Moment, wo man etwas kreiert, was gängige Schemen bricht, wird eher wahrgenommen. Es gibt Studien, die besagen, dass 85% aller Kampagnen, die in einem Werbefestival in Cannes ausgezeichnet wurden, deutlich bessere Resultate geliefert haben, als erwartet wurde. Also unterm Strich kann man sagen, kreative Werbung, die am meisten auffällt, funktioniert auch am besten. Und das war irgendwie so ein bisschen die Zielsetzung jetzt auch für uns. Wir versuchen einfach mal anders ranzugehen. Wir versuchen etwas Ungesehenes zu produzieren, um auf diesem Wege sowohl Leute, die junge Deutsche Philharmonie kennen, als auch ja, junge Leute, die davon noch nie was gehört haben, vielleicht in den Saal reinzubekommen. Weil am Ende des Tages ist das ja der Grund, weshalb man es macht. Man will ein paar Karten verkaufen.
Genau, es gibt ja diese Christoph sagt es vorhin schon, dass man sich durchschnittlich so ein Plakat 1,7 Sekunden lang anguckt. Ne?
Das ist
verdammt wenig. In dieser Zeit muss man halt, sag ich mal, eine Botschaft irgendwie rübergebracht haben. Jetzt hatten wir halt das Problem oder die besondere Herausforderung bestand ja darin, dass wir mit jungen Leuten eigentlich sprechen wollten, die aber generell ja Vorbehalte gegen die Musik haben, also weil sie einfach für sie nicht relevant ist. Wenn man jetzt versucht zu argumentieren, die Qualität ist wirklich prima, das ist Premium, dann löst es bei denen natürlich herzlich wenig aus, weil sie sagen, ist aber für mich nicht relevant, edgy badgy, also kannst du mir noch was hinschreiben, sondern es geht darum, irgendwo anders zu treffen, nämlich ins Herz zu treffen, um irgendwie einen Zustand zu erreichen, dass sie sagen, okay, da muss ich mal drüber nachdenken, weil das ist eigentlich das, was wir machen können mit einer Kampagne, Leute zum Nachdenken anzuregen, dass irgendwie Reibung auslöst und dass sie dann vielleicht wirklich mal auf den Trichter kommen, Mensch, eigentlich haben die ja recht, so haben die mir das noch nie gesagt, da gehe ich mal hin. Ja? Also das ist, was wir leisten können und wo auch unser Anspruch liegt. Und deswegen ist die Kampagne halt so geworden, wie sie jetzt da draußen hängt.
Ja. Okay, dann hören wir jetzt erst nochmal ein Stück von Heiner Goebbels, die Horatio? Ja. Wo ist die? So, Horatio, 3 Songs. Wir hören einen dieser Songs und dann sprechen wir gleich weiter. Das war nicht die Horatia. Das war die Sarabande. Die sitzt ja hier auch, sozusagen. Irgendwie. Okay, also ist die Frage, wollen wir jetzt noch weiter über die Kampagne sprechen?
Gerne.
Zeigt ihr euch hier eure Tattoos? Oder?
Nee, ist mein T-Shirt.
Aber das ist auch richtig klasse.
Ja, danke. Hat mir mein Bruder aus Indien mitgebracht.
Und was steht drauf?
No Fear.
Hier und
womit wir wieder bei der Kampagne wären.
Ja. Gibt es noch Fragen zu der Kampagne? Also,
ja, die Frage ist, wie beschreibt man seine eigene Kultur? Also wenn man Rockmusik wird da ja schon immer als eine Art Gegenbeispiel verwendet. Könnte man das so sagen? Also Rockmusik, aber als auch Hip-Hop. Bei diesem Hip-Hop-Beispiel hätte man ja auch wirklich genauer sagen können, okay, das ist ein Gangster-Rapper oder auch Eminem und der redet halt bla bla und über diese und jene Sachen.
Naja, man macht das ja nicht für sich und oder für Leute, die es besser wissen, sondern man macht das eigentlich für alle und da gilt es, den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden. Das heißt, die Realität ein bisschen zu überzeichnen, sich eines Klischees bedienen und das eben zu verwenden, um ja die gewisse Reaktion, die man haben möchte, auszulösen. Und deshalb steht das alles so da, wie es ist.
Ja, also wie gesagt, es geht darum, wie Christoph gesagt hat, vor Augen zu führen, Leuten, die in der Situation sind, die irgendwie auch schon alles mal gehört haben und man kriegt, sage ich mal, immer nur einen kleinen Ausschnitt von zeitgenössischer Musik präsentiert. Das wird dann meistens schön bebildert und findet sich in MTV, das ist bei mir auf Kanal 12. Und das guckt man dann so Tag ein, Tag aus und denkt man, okay, das ist ja wirklich nur ein Ausschnitt irgendwie. Aber das ist ja so, was ja auch dann eigentlich so diesen generellen Geschmack prägt und irgendwie. Und da, genau da holt man ab oder da beginnt man mit der Kampagne und sagt, okay, guckt euch das mal an, das ist, was da ist und überlegt euch mal, es gibt aber noch andere Möglichkeiten, junge Musik zu erleben. Und die Junge Deutsche Philharmonie bietet halt diese Möglichkeit, junge Musik einfach mal anders zu erleben. Und das war der Ansatz der Kampagne.
Ja, und das ist ja auch so, weil Sie eben sagten, Kultur, also Rockmusik wäre Gegenkultur zu dem, was wir machen. Gewisserweise stimmt es ja, aber das heißt ja nicht, dass man das eine das andere ausschließt. Das heißt, die Leute, die zu uns kommen aufgrund vielleicht dieser Plakate, die hören ja trotzdem ihre Musik weiter. Und ganz genau andersrum heißt das ja, bloß weil wir jetzt klassische Musik machen, im weitesten Spektrum, sogenannte E-Musik, hören wir ja trotzdem auch Eminem und Heino. Also wir sagen, wir
die weißen Rapper.
Ja, wir sind ja weit davon entfernt, jetzt auf dem grünen Hügel zu sitzen, auf der Insel der Seligen und nur mit Beethoven einzuschlafen und Mozart aufzustehen, sondern wir gucken natürlich auch MTV, das ist bei mir Kanal 23 übrigens.
Und, das ist ein lustiger Zahlendreher.
Ja. Naja, auf jeden Fall ist das... Sind wir jetzt nicht irgendwie völlig abgehoben? Also in unserer Generation schon sowieso gar nicht mehr.
Ja, Andreas Schulze-Florey sagt hier, Florey. Dazu kann ich nur sagen, dass das Klischee des Rockmusikers, der sich sein Instrument selbst erjobbt, und des Geigers, der alles hinterhergetragen bekommt, einfach nicht mehr zeitgemäß ist. Die Aktualität im Landesjugendorchester sieht so aus, dass es viele gibt, die viel tun müssen, um den Unterricht, auch die Fahrtkosten für den Unterricht selbst, mitfinanzieren zu können. Sie kommen genauso aus schwierigen familiären Verhältnissen wie alle anderen auch, weil das Konstrukt Familie heutzutage einfach nicht mehr so existiert wie früher. Auch steht dieser hochspezialisierte Werdegang gar nicht mehr auf so breiten Füßen, denn in der Schule kann nicht davon die Rede sein, dass jedes Kind ein klassisches Orchesterinstrument lernt. Und von der Struktur her geht die Rockmusik sogar sofort in Richtung Band. Das heißt, das gemeinsame Musizieren und dem Zusammenhang auch das Vermarkten des Produkts ist einfach drin in diesem System. Während der Geiger erst einmal mindestens 4-5 Jahre lang in seinem Kämmerlein geübt haben muss und Töne, um Töne produzieren zu können, die man überhaupt vor Publikum möglicherweise auch noch gegen Eintrittsgeld präsentieren kann.
Naja, klar, ich meine, man muss erstmal sein Ding bedienen können, bevor man damit irgendwie in Verbindung tritt. Das ist aber mit dem Computer genauso. Bevor ich irgendwie mit dem Computer eine Firma aufmache, muss ich den Computer erstmal bedienen lernen. Ja, also ich meine, ich habe angefangen mit 6,5 war ich, glaube ich, Cello zu spielen. Und ich habe 2 Jahre später, habe ich schon im ersten Ensemble gesessen. Ich glaube, ich habe noch nicht mal ein halbes Jahr gespielt, da habe ich schon irgendwie die ersten Trios gespielt. Nee, die ersten Duette mit meiner Schwester zusammen.
Wie also das, weil es so einfach ist?
Oder? Nö, ich meine, man fängt einfach auf dem Stand an, wo man ist. Also will sagen, wenn man noch nicht viel kann, dann macht man eben ganz besonders leichte Duette. Und ja. So ist es ja bei der Band auch. Ich meine, die fangen nicht alle auf Guns N' Roses-Stil an. Also die kloppen sich erstmal zusammen und jeder wird besser und irgendwann hast du eine gute Band.
Ja. Aber hätte es nicht die Möglichkeit gegeben für die Kampagne, dass man versucht, die Sachen irgendwie zusammenzubringen, anstatt eben jeweils eine Gegenkultur zu haben zu dem, was diese Musik ausmacht?
Also die Kampagne schließt ja in diesem Fall mit dem Claim junge Musik geht auch anders, und solange das noch so wahrgenommen wird, dass junge Orchestermusik eben nicht dem gängigen Schema von junger Musik entspricht, solange muss ich es dem eben noch gegenüberstellen und so zwei Pole herstellen und die eben versuchen so zu verbinden über dieses Jungsein. Ich denke, das hätte anders nicht funktioniert.
Also, ich weiß jetzt auch gar nicht, worauf Sie hinaus wollen, aber ich sage jetzt einfach trotzdem mal was. Die Tatsache, dass wir, sag ich mal, den Spiegel vor die Augen, vor die Augen des Rezipienten halten, sagt man das, ja. Ist ja fast jeder Recht wertneutral. Ja? Also wir werten das ja nicht, wie hier schon gesagt wurde. Wir sagen einfach nur, hier mal, guck dir es halt mal an, so ist es, ohne jetzt zu sagen, das ist aber schlecht und das ist besser. Also, und ich finde das ein probates Mittel, und natürlich werden wir keine Musikpädagogik hier irgendwie mit den Plakaten betreiben können. Also Leute werden immer sowohl als auch hören. Also das ist ja, das sind halt Menschen, und das ist ja auch so gewollt eigentlich im Sinne des Erfinders.
Ja, da könnte man vielleicht noch Wolfgang Riem zitieren, der meint, als man ihn fragt, ja, was hat sich denn in 20 Jahren verändert? Ich glaube, ich habe mich verändert. Meine Nähe, meine Umgebung haben sich verändert. Wie sich die Kunst verändert hat, das müssen Wissenschaftler herausfinden. Ich sehe in der Rezeption, dass das eine oder andere anders geworden ist. Ich weiß nicht, ob die Situation immer so war, dass der Hörer erst eine verbale Wurst vorgeworfen bekommen muss, um ins Hören zu kommen. Ich glaube, dies ist ein Charakteristikum unserer Zeit. Bei uns läuft vieles über Bilder und diese Bilder wollen nachgesprochen sein. Sie dienen als Aufhänger, damit man Musik versteht, wenn man mit Leuten spricht, die sagen, ich verstehe eigentlich nichts von Musik. Dann meinen sie oft indirekt, dass sie dazu keinen Text finden und keine Bilder. Das heißt, dann habt ihr ja schon irgendwie neue Bilder geschaffen, so für diese Hörer, die eigentlich nicht hören wollen.
Genau, also die Kampagne, wie gesagt, Klassik mit anderen Augen hören, das ist ja eigentlich, wenn man sich, ja, ist ja so, wenn man das sich anguckt, dann hört man ja auch ein Musikstück, also das ist schon klar ein Bild. Ich meine, heute, es geht ja auch nicht mehr anders, heute wird alles, sag ich mal, ich weiß nicht, wie viele Botschaften jeden Tag einen begegnen, so, wenn man so durch die schöne heile Welt hier spaziert, das ist ja ein Überangebot da, an Unterhaltung, an allem drum und dran. Und Leute, wie gesagt, sind gewohnt, dass Starkult betrieben wird und was weiß ich alles. Gegen sowas muss man sich natürlich irgendwie durchsetzen. Und wie gesagt, ein Orchester hat ja nicht diesen Starkult-Anspruch und kann es auch gar nicht haben, hat ja einen anderen Ansatz. Und gegen sowas, sag ich mal, muss man sich ja irgendwie wehren, beziehungsweise muss man irgendwie einen Gegenpol schaffen. Und das war auch, wie gesagt, der Versuch, das in der Kampagne halt irgendwie. Also all das muss man berücksichtigen, wie gesagt.
Der Unterschied ist halt, dass genau diese verbale Wurst, die Herr Riem da erwähnt, womit, denke ich mal, Konzerteinführungen, Begleittexte zu der Musik etc. pp., also irgendeine Art von pädagogischer Aufbereitung gemeint sind, für sowas ist weder Zeit noch Platz in der Werbekampagne. Das sind die berühmten 1,6 Sekunden, die man der Aufmerksamkeit widmet. Das
sind 1,7.
1,7, Entschuldigung. da wird man die Zeit nicht haben, wirklich das Problem oder eben die Sache, neue Musik zu vermitteln, sondern man holt die Leute halt woanders ab. Das Konzept ist einfach ein ganz anderes. Wenn die Leute dann im Konzert sind, dann kann man sich natürlich immer noch überlegen, lässt man die Musik als solche wirken oder gibt man eine Einführung? Da scheiden sich die Geister einfach.
Ja, da könnte man noch einen Kommentar von Christian von Boris einfügen, und zwar wie, da geht es da wieder um die Demokratisierung sozusagen in der Jungen Deutschen Philharmonie, aber er kam sozusagen aus der BSO, Bundesorchester.
Bundesstudentenorchester, das ist der alternative Titel unseres Orchesters, so hießen wir früher.
Genau, aber das, genau, und dann meint er, wir erlebten die Grenzen der Demokratie im Kleinen. Wir lernten, dass rhetorische Fähigkeiten bei der Entscheidungsfindung maßgeblich sind. Wer schon hier die Musik, wo es rumst, spielen will, wird das auch später philharmonisch genießen. Wer neue Wege sucht, wird nicht ins Berufsorchester gehen, es wieder verlassen. Denn selbstbestimmte Programme, Aufführungsweisen und Situationen werden schon hier meist durchs karrieristische Kalkül von Managern, Agenturen und nicht zuletzt Dirigenten verhindert. Je berühmter, je erwünschter, desto reaktionärer. Es gilt, Geschmack ist Gewöhnung, Fragen nach historischen und soziologischen Hintergründen sind zwar gestattet, aber folgenlos. So verkauft sich das Orchester mit einem pseudodemokratischen, letztlich antikünstlerischen Mehrheitsanspruch. Also wird schon im BSO klar, dass Orchesterspielen impliziert, keine Meinung zum Was, Wo, Warum zu haben. Diese zugegebenermaßen entzückende Tatsache erspart uns allen aber später Enttäuschung. Daher ist John Cages Maxime, Slavery is abolished, so lange nicht eingelöst, wie Musiker es bevorzugen, fremdbestimmt zu arbeiten. Also, was soll man da nur dazu noch sagen? Wie löst man diesen, sagen wir, diese Zwänge in einen schöpferischen Impuls? Das ist ja dann die Aufgabe des Orchesters, oder?
Naja, zusammengefasst heißt das ja nicht mehr, als dass echte Basisdemokratie natürlich immer Utopie bleiben wird. Also auch ein Orchester ist ein Organismus, der irgendwie funktionieren muss. Und das heißt, man muss zu irgendeiner Meinung finden, weil sonst wird man überhaupt nichts zustande bringen. Und dass nicht immer alle derselben Meinung sein können, ist auch klar. Und so wird man halt auch schon auf dem Diskussionsweg Kompromisse finden müssen, musikalisch wie verwaltungstechnisch, wie auch immer. Das steht dahinter. Dass aber das Ganze eben auf musikalischem, schöpferischen, kreativen Nährboden passiert, das ist einfach nochmal eine Riesenmotivation und eine ganz andere Ausrichtung, die man natürlich, wie Herr Sebald eben schon erwähnte, später in dem Maße nicht mehr haben wird. Also das ist auch einfach ein Angebot und das Anliegen der Jungen Deutschen Philharmonie, hier zu sagen, hier dürft ihr noch mitbestimmen, hier könnt ihr quasi zum großen Teil die Musik machen, die ihr euch selber ausgesucht habt, anders als das vielleicht später in den Berufsorchestern möglich ist, aus gutem Grunde, weil die eben auch ihren Marktzwängen untergeordnet sind und auch von irgendwas leben müssen.
Ja. Vielleicht noch ein letztes Wort vom Vorstand.
Zu dem Thema.
Ja. Wie geht's weiter?
Jetzt mit der Jungen Deutschen Philharmonie als Ganzes.
Ja.
Meinen Sie, ja. Wie geht's weiter? Wo geht's hin? Also ich hoffe natürlich, dass es genauso stringent weitergeht wie bisher. Klar, Basisdemokratie ist ein wesentlicher Grund zur Gründung des Orchesters gewesen und ist bis jetzt nach wie vor auch einer der wesentlichen Punkte, die das mit ausmachen, warum man in die Junge Deutsche Philharmonie geht. Ich meine, wir waren damals zur Gründung, die Generation vor mir, mein Onkel war Gründungsmitglied im Übrigen. Also ich bin ja jetzt schon 30 Jahre danach jetzt in der Jungen Deutschen Philharmonie drin. Wir sind vielleicht nicht mehr so reaktionär, aber das Grundverständnis der Jungen Deutschen Philharmonie ist ja trotzdem gleich geblieben. Und damit ist natürlich die Basisdemokratie genauso wie eben die Möglichkeit, überall dadurch Einfluss zu nehmen, gleich geblieben und natürlich auch hoffentlich weiterhin richtungsweisend. Als letztes Herr Sarkosek, der ja unser künstlerischer Berater ist und immer alle paar Arbeitsphasen bei uns dirigiert, sagt eigentlich zu jedem Abschluss der Arbeitsphase, nehmt das, was ihr hier lebt und tragt das mit raus in die Orchesterlandschaft. Und das ist, denke ich, ein wesentlicher Faktor, der die Junge Deutsche Philharmonie wichtig macht.
Ja, wunderbar. Und über die erotischen Aspekte dieser Kampagne haben wir noch gar nicht gesprochen.
Gibt es die?
Ja, also...
Doch, die weiblichen Geschlechtsteile.
Genau. Vielleicht findet ihr dafür auch eine andere Lösung. Zum Schluss.
Och man, wir finden da immer andere Lösungen.
Aber weibliche Geschlechtsteile sind auch schön. Also
grundsätzlich ist es was, wo ich sage, ja, also kann ich mir...
Ins Wohnzimmer hängen?
Ja.
Kann ich hören, ja.
Das ist ja auch nichts, was wir erfunden haben, sondern das ist ja ein reines Zitat, die weiblichen Geschlechtsteile. Und das ist
yeah,
eine Abbildung dessen, was da ist. In diesen diversen Songs und in der Popkultur.
Ja, das ist...
Warum es also nicht nennen?
Genau, und vor allen Dingen wird es ja auch wirklich gut zusammengebracht. Kann man dazu nur sagen. Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch. Hier im Studio verabschiedet sich Felicia Herrschaft und dann bedanke ich mich bei Lars Kempin, Christoph Trattberger,
danke.
Birgit Arschatz, Sonja Epping und Florian Seewald. Okay, bis bald. Ciao. Und jetzt hören wir noch Schostakowitsch, die Sinfonie Nummer 9.